törichte Erfindungen. Gehorsam den Ursprung meines geistigen Seins sehe ich mich hier verpflichtet, vor einer Art Weltanschauungsliteratur eindringlichst zu warnen, die immer breiteren Raum für sich beansprucht und immer weitere Kreise von Suchenden suggestiv erfasst, bei Licht besehen aber nichts anderes darstellt als eine jeweils auf neue, kuriose Weise umgeschichtete Aufspeicherung unausgereifter Lesefrüchte. Manche der Urheber solcher Literaturerzeugnisse gehören zu der seltsamen Menschensorte jener Selbstberufenen, die keine 5 Bücher zu durchstöbern vermögen, ohne die Gewissheit in sich zu verspüren, berechtigt und reif zu sein, nun ein 6. Buch über ähnliche Materie selbst schreiben zu dürfen. Andere aber haben wirklich so ziemlich alles gelesen, was jemals eines Menschen Hand niederschrieb, als erdachte oder geglaubte Lösung jener Fragen des Verstandes wie des Herzens, die hinausverlangen über eine Welt, in der Leid und Tod wie schreckende Gespenster hinter aller Freude lauern. Bestaunenswerte Belesenheit verbindet sich dann oftmals mit wohlgeübtem spekulativen Denken und einer nicht minder bedeutenden Kraft des Sagenkönnens. Aber der Schreibende mag in solchem Falle selbst nicht bemerken, dass er sich nur vom Herzen schreibt, was er innerlich loswerden will, dass sein Gehirn die wunderlichsten Gedankensprünge wagt, nur damit der Kopf endlich frei werde von dem Wust gedächtnismäßig angehäufter, angelesener Fallfrucht aus allen Feldern des Denkens, allen Gärten menschlicher Glaubenslehren. Selbst Ehrfurcht gebietendes Wissen, im strengsten Sinne nüchterner Wissenschaft, schützt in keiner Weise vor gleicher, notgetriebener Selbstberuhigung, die allzu sicher Hand in Hand mit der Einrede läuft, so wie die auserdachte Formulierung müsse auch die Wirklichkeit gestaltet sein. Die Wirklichkeit ist aber in jeder Weise unabhängig von den Vorstellungsbildern und Gedankenkonstruktionen, die sich das Menschenhirn reproduzierend schafft und aus denen es seine Welt erbaut. Die Fülle der irdischen Erkenntnis, die der Gedanke zu erarbeiten, die Vorstellung zu erklären vermag, darf nicht zu der Mutmaßung verführen, dass man im Denkresultat und in der Erklärung nun etwa Werkzeuge gewonnen habe, mit denen die Wirklichkeit gewandelt werden könne. Unveränderbar, ihrem eigenen Gesetz getreu, spottet sie jeglicher Absicht, ihr andere Formung schaffen zu wollen, und keine menschliche Geisteskraft vermag das, was wahrhaft wirklich ist, zu wandeln, wenn auch recht geringe Weisheit schon ausreicht, um in törichten Erfindungen sich zu ergehen, durch die der Mensch sich die Wirklichkeit hörig zu machen glaubt. Um solche törichten Erfindungen handelt es sich ausnahmslos in einer Art Literatur, auf die meine Worte hier deuten. Relativ ungefährlich bleiben diese Schriften und Traktätien noch, wenn die Torheit so zutage liegt, dass auch der Unbelehrte und Nichtgewarnte sie alsbald entdeckt. Weit mehr Unheil aber bringen solche Bücher, wenn in ihnen ein fanatischer Geist geübt in denkgerechter Darstellungsmethode die Galerte seiner hirngeborenen Erfindungen mit allerlei Erkenntnisfragmenten mischt, die wahrhaftes Bildstück der Wirklichkeit sind. Der Leser fühlt dann bei jedem solchen Bruchteil, den er in der weichen Masse findet, etwas Festes, fühlt mit Sicherheit, dass diesem Stück der Darbietung eine Wirklichkeitswahrheit entsprechen müsse, und wagt daraufhin den unvorsichtigen Schluss, dass dann auch wohl das ganze schwabbernde Gemenge wahrhaftes Zeugnis der Wirklichkeit sei. Die nächste Folge ist Furcht. Durch eigenes Prüfen und Wägen einer Wahrheit verlustig zu gehen und einmal im Banne solcher Furcht erlahmt zuletzt alle Fähigkeit zu eigener Kritik, die allenfalls den geschickt Geköderten noch von der Angel hätte befreien können. Es gibt recht viele hochachtbare Männer und Frauen, die voreinst als ehrliche Suchende das Wahrheitsbild der Wirklichkeit zu finden hofften, und dann auf die geschilderte Weise für ihre ganze Lebenszeit auf Erden der Freiheit verlustig wurden. An die Vergeudung des Nationalvermögens, die in fast allen zivilisierten Ländern der Welt getrieben wird, um die Köpfe solcher Art zu verwirren und Angst in die Herzen zu pressen, mag hier nur andeutungsweise erinnert werden. Keiner der Autoren der hier gemeinten Literaturgattung scheint sich die Frage zu stellen, ob er auch nach seinem irdischen Tode noch verantworten könne, was er in seinen Erdentagen mit so suggestionsbereiter Stimme lehrt und vielleicht auch vor sich selbst für verantwortlich hält. Vielen wird eine solche Frage auch wenig Kopfzerbrechen bereiten, da sie im Verborgensten ihres Denkens der These folgen, dass doch mit dem Tode des Erdenkörpers ohnehin alles Erleben beendet sei. Aber auch dort, wo der Erfinder zugleich Sklave seines selbst erzeugten Vorstellungsweltgemenges ist, scheint nichts ferner zu liegen als auch nur der leiseste Gedanke des Zweifels am eigenen Recht zur Verkündigung. Es fehlt da wie dort leider allzu sehr am Verantwortungsbewusstsein. Und bitter schmerzlich wird es mir, hier auszusprechen, dass auch bewunderungswürdige dichterische Gestaltung keineswegs imstande ist, die Giftwirkungen zu paralysieren, denen der seelische Organismus allenthalben sich ausgesetzt findet, wo über die letzten Dinge ohne Ruf und Recht gesprochen wird, als ob da ein Thema gegeben sei, das man nach Geschmack und Laune abwandeln könne. Es lässt sich zur Not vielleicht noch verstehen, wenn der im Dienste einer Glaubensgemeinschaft Wirkende auf ihren Vorstellungsvorrat angewiesene Versorger der Seelen weiterhin lehrt, wie man ihn lehrte, dass er lehren müsse, trotzdem sein Erkennen längst schon solche Lehre überwuchs. Aber kaum wird ein freier Wortgestalter, der nur seiner Kunst verbunden ist, auf das gleiche Verstehen und Verzeihen rechnen dürfen, verwendet er urheilige Begriffe und der Menschheit Gottes nächste Worte, um dem Tag zu dienen, wenn der Tag verehrungsfern Dekoration verlangt, die trübe Tünche trügerisch verstecken soll. Die Menschheit dieser Zeit ist wahrlich noch nicht entartet, auch wenn das berufsmäßige Nörgler gern wahrhaben möchten. Selbst die bisherige Unfähigkeit der Völker, einander auf andere Weise Achtung abzugewinnen, als nur durch die Angsterzeugung vor den schauerlichsten Vernichtungsmitteln, ist wirkliche Unfähigkeit, nicht Entartung. Diese Menschheit ist noch nicht fähig, den Sinn ihrer mechanischen Eroberungen während der letzten 100 und noch weniger während der letzten 50 Jahre zu begreifen. Sie ist eben dadurch auch nicht fähig, die genannten Eroberungen wirklich als Besitz zu beherrschen, sondern wird vielmehr von dem, was ihr zu erobern gelang, vorerst besessen. Ist dieser gespenstische Zustand erst einmal überwunden, dann wird sich auch Fähigkeit einstellen, die urgründigen geistigen Lehren zu entdecken, die hinter allen technischen Erfindungen der neuesten Zeit auf Entdeckung warten. Aber auch heute schon könnte offener Sinn aus den Bezirken technischer Eroberungen die Lehre mit nach Hause nehmen, dass bloßes Wissen um die Handbuchthesen der Mechanik keineswegs genügt, um auch hier die Wirklichkeit wahrzunehmen, die erst erkannt werden muss, bevor der rechnende Ingenieur an sein Werk gehen kann, will er zum Erfolg seiner Mühe gelangen. nur wenn er der unbeeinflussbaren Wirklichkeit sich sorgsam anzupassen weiß, werden die von ihm ersonnenen Maschinen brauchbar sein. So aber ist auch jede Erfindung allzu reger Fantasie völlig unbrauchbar, wenn jene Dinge Darstellung finden sollen, die unseren heute allein bekannten und gewohnten Tierleibsinnen unzugänglich bleiben müssen. Auch hier muss einer erst der Wirklichkeit kundig sein, bevor ihm die Gewissheit werden kann, dass seine Darstellung die Seelen nicht im Dickicht wildester Verwirrung enden lässt. Es sind aber zu jeder Zeit unter allen Millionen Menschen der verschiedenen Rassen nur ein paar Männer, die derart vorbereitet geboren werden, dass sich die Wirklichkeit ihnen zeigen und dass sie den Anblick der Wirklichkeit ertragen können. Das Wort der Alten, wer Gott sieht, muss sterben, hat für fast alle Menschen seine tiefe Berechtigung und selbst die winzige Gruppe wirklich Bereiteter muss sich diesem Satze beugen, wenn sie seine Wahrheit auch nur zu empfinden hat in abgeschwächter Form. Ich bin ja so wenig wie irgendein anderer Erdemensch, wahrlich nicht Urheber dieser Gegebenheiten, sondern vermag nur, mitten innestehend, sie zu bezeugen. Dass menschliche Fantasie sich das alles auch anders vorzustellen vermag, ändert nicht das Geringste daran, dass die Wirklichkeit bleibt, wie sie ist, und dass sie nur ihrem eigenen, innewohnenden Gesetz entspricht. Wenn ich hier zu warnen habe vor unberufenen Lehrern, so will ich doch menschlich mitfühlend hoffen, dass kaum ein einziger auch nur ahnt, was er seinen Gedanken da als Spielzeug überlässt. Wirkliches Wissen, um die in Jahrtausenden noch nicht aufzulösenden Folgen, würde auch selbst den gewissenlosesten literarischen Glücksritter unbedingt davor bewahren, die Erfindungen seiner Vorstellungskraft als Wahrbild der Wirklichkeit in Kurs zu bringen. In Mythe und Sage, wie in Legenden und mancherlei Lehren alter Religionen, ist dieses Wahrbild der Wirklichkeit noch zu finden, wenn es auch heute derart übertüncht und Kerzenrauch geschwärzt ist, dass wohl schon Mühe und Sorgfalt aufgeboten werden müssen, um es noch leidlich zu erkennen. Immerhin harrt hier vieles noch der Entdecker, die mit kundiger Hand das heute fast Unerkennbare wieder sichtbar zu machen wissen. Denn die Errichter der alten hohen Kulte wussten, dass wer Gott sieht, sterben muss, und schufen daher die Wahrheitsbilder der Wirklichkeit für alle, die ihren lebendigen Gott in sich selbst zu finden hofften, wo er nicht gesehen, wohl aber in jedem Atom der Seele, in jeder Zelle des Körpers empfunden werden kann. Segen, Kraft und Erleuchtung spendend. Auch der große Liebende, der Held von Golgatha, hatte Gott gesehen, als ein zu seiner Zeit dafür bereiteter. Und da er wusste, dass er seinem Volke nur in Wahrheitsbildern Anschauung der ihm bekannten Wirklichkeit vermitteln könne, lehrte er fast stets in Bild- und Gleichnisrede. Zuweilen aber suchte er auch Bild und Gleichnis noch zu übersteigern durch Worte, die seine Schüler kaum von ihm erwartet hatten. Du hast harte Worte, wer kann sie hören? So war es auch wirklich ein gar hartes Wort für sie, wenn der Meister mit mathematischer Schärfe lehrte: Das Reich Gottes ist in euch. Sie hatten sich das anders vorgestellt. Nicht weniger wurde es ihnen schwer, ihm zu folgen bei seinen Worten. Ich und der Vater sind eines. Wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Aber der Vater ist größer als ich. Fast beängstigend nahe kommen solche Worte an die Wirklichkeit heran, so dass sie gewiss den Kleingläubigen recht bedenklich erscheinen mussten, besonders, da sie ja noch nicht ahnen konnten, wie schön dereinst christliche Gottesgelahrtheit solche Sätze zu interpretieren wissen würde. Man wird nun heute sehr bewusst wieder solche Interpretation vergessen müssen, will man die Sätze selbst erfassen lernen. Aber weit wichtiger als das selbstgesteckte Ziel, was von des hohen Meisters wirklichen Worten heute noch übrig blieb, auf rechte Weise zu deuten, ist die Umstellung des ganzen eigenen Erdenlebens auf das Reich der Himmel in uns selbst. Auch wenn kein anderes Wort des großen Liebenden erhalten wäre, würde allein der Hinweis genügen, dass das wahre Reich der Himmel für jeden Erdenmenschen nur in ihm selbst zu finden ist, so wie gerade er es erleben, so wie gerade seine Kraft es erfassen kann. Hier aber hat sich denn auch jede Deutelsucht respektvoll fernzuhalten. Es handelt sich um das Reich der Himmel, um das Reich der Welten wesenhaften ewigen Geistes, nicht etwa um ein frommes Gefühl vermeintlicher Gottwohlgefälligkeit. Und nur in uns selbst sind uns die Himmel offen, die uns ewig dereinst Heimstatt werden sollen. In uns ist der Eingang zu allen Geistesregionen, weil unser eigenes Geistiges von allen durchdrungen wird. Doch auch in dir selbst wirst du nur in den Himmel aufgenommen, der deiner eigenen Bewusstseinsfähigkeit entspricht, die nur durch Tat und Wirken in der dir gemäßen Umwelt Signatur und Gradbestimmung sich verschaffen kann. Sobald dereinst dein Erdenleib dir nicht mehr dienstbar ist, wirst du mit jenem Himmel dich begnügen müssen, dem dein Verhalten gegen dich und deine Nebenmenschen dich vereinbar werden ließ und erst in irdisch unbegreifbar langen Zeiten wirst du derart zu wandeln sein, dass dir auch eine höhere Region der wesenhaften Geisteswelten dermal einst erfassbar werden kann. Nicht nur dir selbst sollst du in diesem Erdenleben deine Kräfte, deine Macht und deine Sorge widmen, aber auch nicht nur den anderen. Auch hier musst du mit unerbittlichen Gesetzen rechnen. Je näher du der Harmonie, die geistiges Gesetz von dir verlangt, zu kommen weißt, desto mehr wirst du am Bleibendem gewinnen. Möge es dir gelingen, auch dein geistiges Soll und Haben derart in Ordnung zu halten, wie es der gute Kaufmann innerhalb der Welt der Erdenwerte von sich verlangt, dann wirst du gewiss das Werk deiner Erdentage niemals zu bereuen haben.